Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Die KI, die macht ja auf vielen Gebieten Fortschritte, zum Beispiel beim autonomen Autofahren. Die klassische Programmierung jedenfalls würde hier schnell an ihre Grenzen stoßen. Schon allein deshalb, weil sich die Verkehrslage ja permanent und unvorhersehbar ändert. Und bei unendlich vielen verschiedenen Situationen, die möglich wären, da ist mit Rechnen dann wenig anzufangen. Das ist also das Feld der KI. Indem sie Regeln lernt und dann ihre eigenen Schlüsse zieht, wird sie flexibel, auch wenn Fehlentscheidungen dabei immer noch möglich sind. Maximilian Schönherr, Sie haben sich mit den großen Fortschritten der künstlichen Intelligenz auf dem Gebiet der Kunst beschäftigt. Falsche Entscheidungen, die können ja beim autonomen Fahren katastrophale Folgen haben. Aber reden wir mal über die Kunst, da tun doch Fehler einer KI nicht weh, oder?
Wenn die künstliche Intelligenz Bilder erzeugt hat, also in den letzten Jahren waren Entgleisungen, nenne ich mal diese Fehler, ausgesprochen willkommen. Vor 4 Jahren zum Beispiel, hat vielleicht der ein oder andere noch im Kopf, wurde von künstlicher Intelligenz ein Gemälde geschaffen und für knapp 400.000 Euro versteigert. Und das hatte seinen Charme deswegen, weil vieles drin nicht stimmte. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viele KI-generierte Bilder angesehen, die ihre Attraktion aus Entgleisungen zogen. Meistens Kunst, die Richtung Horror ging. Zum Beispiel so Mensch-Tiere mit 3 Nasen und Augen, die in verschiedene Richtungen guckten und so weiter. Sehr verstörend. Aber seit April dieses Jahres, also seit kurzem, hat sich das Blatt völlig gewendet. Da hat die Forschergruppe von OpenAI.com DALL-E 2 veröffentlicht. Der Name kommt vom abstrakten Maler Salvatore Dalí und der Pixar-Filmfigur Wall-E.
Und was das Besondere an DALL-E 2 ist, das hören wir jetzt.
Schon DALL-E 1 sorgte für Spannung in der KI-Welt. Es erschien vor einem Jahr. Mit DALL-E 2 ändert sich die Lage deutlich. Klaus Diepold, Leiter des Lehrstuhls für Datenverarbeitung an der TU München und Experte für die Optimierung von Programmen der künstlichen Intelligenz, hält die Entwicklung für etwas sehr Besonderes.
Also erstens mal sind sie nicht über den herkömmlichen Zeitschriftenverkehr der Wissenschaftsliteratur veröffentlicht, sondern alle über Archivserver. Und die liegen ja zum Teil zeitlich nur ein halbes Jahr oder weniger auseinander. Das heißt, das Besondere ist schon einmal, mit welcher Schlagzahl, wie gesagt, da Innovationen und Veränderungen und Verbesserungen ausgearbeitet werden. Da raubt es einem schlichtweg den Atem.
Im Kern nutzt DALL-E ein neuronales Netz mit einem sogenannten Diffusionsmodell. Die Diffusion erzeugt aus unscharfen Bildern scharfe Bilder. Die Grundlage dieser Programmiertechnik ist lange bekannt, erreichte ihren Durchbruch aber erst mit starken PCs und sehr großen Datenmengen.
Man hat ursprünglich mal ein deterministisches mathematisches Modell für die Erzeugung von Bildern oder von Daten insgesamt. Und das wird dann zusätzlich angeregt mit Rauschsignalen. Also im klassischen Tonsignalverarbeitung würde man sagen, es ist sowas Ähnliches wie Dithering. Wird halt eben die Information ein bisschen diffundiert, verschmiert. Und das erzeugt im Prinzip eigentlich genau das, was uns als realitätsnah entgegenkommt.
Angenommen, man gibt der Software folgenden Satz vor. Setze der Mona Lisa einen Irokesenhaarschnitt auf und beleuchte sie von unten. Das Bild entsteht dann innerhalb weniger Sekunden, wie aus einem Pixelnebel, eben per Diffusion. DALL-E 2 erzeugt Bilder in der Größe von 1024 mal 1024 Pixeln und damit 4-mal so groß wie die erst 1 Jahr alte Vorgängerversion. Und während das Bild allmählich auftaucht, kontrolliert sich das neuronale Netz laufend selbst, gleicht die noch unscharfen Zwischenstufen mit dem ab, was es gelernt hat.
Das überwachte Lernen heißt ja, dass man dem System vorlegt, zum einen mal Beispiele aus Eingangssignalen oder aus Eingangsmustern, in dem Fall Bilder, und das zweite ist, sagen wir mal, die Unterschrift, den Text. Also das heißt, es gibt immer Paare und man sagt, das ist jetzt einmal ein Beispiel, was wir eigentlich haben wollen. Du siehst so ein Bild. Und das wäre die zugehörige Unterschrift oder umgekehrt. Und lern doch das mal bitte an vielen, vielen, vielen Beispielen. Das ist mehr wie die Hälfte der Arbeit.
Im Fall von DALL-E 2 umfasste das Training zig Millionen von Bildern mit Texten. Deshalb spricht man von Deep Learning und von einem tiefen neuronalen Netz. Die quadratischen Kunstwerke, die es berechnet, wirken so natürlich, als hätte ein Fotograf sie geschossen oder ein Maler sie gemalt. Etwa die Mona Lisa mit einem stilechten Irokesenhaarschnitt, beleuchtet von unten. Ist das Kunst? Dazu der Informatiker Klaus Diepold.
Das heißt ja nicht, dass wir quasi bei dem Erzeugen von Kunst irgendwo auf technische Hilfsmittel verzichten sollen und wollen. Und ich glaube, die Technologie hat bei der Weiterentwicklung der Kunst immer eine Rolle gespielt. Und wenn es nur andere Materialien sind, die zur Verfügung stehen, Technik in irgendeiner Art und Weise. Aber deswegen ist die Kunst ja nicht irgendwie entwertet worden, nur weil man jetzt von mir aus heute mit dem Sequencer oder mit dem Synthesizer Musik machen kann. Und so ähnlich sehe ich es bei KI auch. Vielleicht muss man da einen neuen Begriff dafür finden. Aber Computerkunst, da stellen sich bei mir meistens ein bisschen die Nackenhaare auf.
Ja, bei mir auch, denn Computerkunst, die wurde ja als Begriff eigentlich schon erfunden, als die ersten Nadeldrucker den Starschnitt von Marilyn Monroe aus lauter Buchstaben auf Endlospapier zusammendruckten. Da ist natürlich DALL-E, 50 Jahre weiter, eine ganz andere Spielklasse. Was steckt denn programmiertechnisch hinter DALL-E 2?
Also zweierlei eigentlich. Zunächst die Spracherkennung, denn wir geben DALL-E 2 kein Foto vor, das machen manche Apps, die auch mit KI arbeiten, also nur Text. Angenommen, ich tippe jetzt folgenden Wunsch ein. Kubistisches Gemälde eines glücklichen Roboters mit Blumen, die aus seinem Kopf wachsen und der auf einem Feld steht. Dann muss die KI den Sinn dieses nicht einfachen Satzes verstehen. Genauso wie, anderer Satz, ein Teddybär auf einem Skateboard auf dem Times Square. Und diese semantische Erkennung leistet das KI-Sprachmodell GPT-3. GPT-3 hat zumindest von der englischen Sprache so viel Kenntnis, dass es selbst Texte erzeugen kann. Aber um Texterzeugnis geht es hier nicht, sondern um Textverständnis im weitesten Sinn. GPT-3 versteht also den Teddybär auf dem Skateboard auf dem Times Square. Jetzt erst kommen die Bilder ins Spiel, quasi das zweite Modul. GPT-3 aktiviert nämlich die Teile im neuronalen Netz, die mit Bilddaten aus dem Internet trainiert wurden. Und diese Software heißt CLIP, also C-L-I-P, steht für Contrastive Language Image Pre-Training. CLIP ist mathematisch betrachtet ein vieldimensionaler Datenraum, der Bilder mit Text verbindet. Und wenn CLIP auf Twitter dann ein Foto von einem Teddybär sieht, keine Ahnung von dem hat, was darauf zu sehen ist, dazu aber den Text des Tweets liest, ich habe meinen Teddy so lieb, dann macht es Klick und dann passiert es nochmal bei 1000 anderen Bärbildern mehr, die erhärten das Ganze. Und das Training von 650 Millionen solcher Datenpaare und Bild und Text drumherum kann kein Mensch erledigen. Die Entwickler ließen CLIP selbst lernen und das Gelernte selbst gegenprüfen. Sie, die Programmierer, übernahmen nur das Controlling, indem sie schnell drüber guckten und bei krassen Fehlern ins neuronale Netz zusätzliche Randbedingungen eingaben.
Und was kam bei dieser Teddybär-Rechnung raus?
Ein beeindruckendes Bild, finde ich. Im Vordergrund ein brauner Teddybär, der auf einem Skateboard steht. Im Hintergrund unscharf Menschen auf dem Times Square in Manhattan. Dieses Bild sieht wie ein Foto aus, also gar nicht nach abstrakter Kunst, wie wir das bisher von KI gewohnt sind. Die KI hat den Bären und das Skateboard präzise ins Licht der Umgebungsszene eingepasst und sogar die Schatten richtig gerechnet.
Bei solch einem Fotorealismus stellt sich natürlich auch die Frage nach Missbrauch. Man kann da ja seiner Fantasie freien Lauf lassen und zum Beispiel Politiker in prekäre Umgebungen einbinden.
Das kann man bei neuronalen Netzen nie ausschließen. Die Entwickler waren selbst überrascht über die Qualität ihrer Ergebnisse und gleichzeitig verwenden sie viel Aufwand, das System spielerisch offen zu halten, mit wenig textlichen Einschränkungen. Aber eben Olaf Scholz sitzt auf dem Schoß von Wladimir Putin, würde kein Ergebnis liefern. Das haben sie abgefangen. Real lebende Personen dürfen nicht zu erkennen sein. Gewaltdarstellungen werden ausgeschlossen. Das ist sehr komplex, weil KI ja nicht weiß, was Gewalt ist. Sie weiß ja auch nicht, was ein Messer ist. Oder eben eine Messerstecherei. Wenn wir in irgendeinem Zusammenhang das Wort Messer eingeben, wandelt DALL-E 2 das in eine Schere um. Auf dem Times Square-Bild sehen wir den Teddy übrigens von hinten. Es kann sein, dass das System hier überreagiert hat und uns das Gesicht von dem Teddy nicht zeigen wollte. Ich habe übrigens noch eine Musik mitgebracht.
Aber nicht von DALL-E 2, oder?
Nee, aber vom Textversteher GPT-3, entwickelt von Alan Thompson unter dem Namen SymphonyNet, diese Woche veröffentlicht. Die KI komponiert etwas, ohne auch nur eine Kompositionsregel beigebracht bekommen zu haben. Sie hört die vier Anfangstakte aus dem Thema der Filmmusik von Doctor Who und spinnt das Thema dann völlig selbstständig weiter. Was wir jetzt hören, ist also nur in der ersten Sekunde von Menschen komponiert.
K KI macht Kunst oder zumindest etwas, das wie Kunst aussieht. Darüber sprach ich mit Maximilian Schönherr. Danke.